Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Heute mit der zweiten Folge aus Pi mal Daumen von Alina Bronski. Das Gefühl, neben frisch gebackenen Abiturienten die Älteste im Hörsaal zu sein, das kennt die Autorin aus eigener Erfahrung. Auch das nächtliche Lernen, nachdem sie ihre vier Kinder ins Bett gebracht hat. Nie war sie vom studentischen Feiern übermüdet, sondern vom Jonglieren zwischen Universität und Familie. Ihre Erfahrungen als späte Zweitstudentin sind in ihren Roman Pi mal Daumen eingeflossen. Die Studentin aus dem Roman hat noch einige Päckchen mehr zu tragen. Moni Koschinski versorgt ihren übellaunigen Partner, kümmert sich um eine überforderte Tochter, drei Enkel und hat mehrere Nebenjobs. Und so kommt es durchaus vor, dass Moni mit Kindergummistiefeln, Feuchttüchern, Gemüse und kranken Enkeln bepackt in den Hörsaal stiefelt. Hören Sie wieder Fabian Busch.
Sie tastete nach der Stirn des Kindes und holte eine Trinkflasche hervor. Ich rückte mit meinem Stuhl zur Seite. Ich wollte mich nicht anstecken. Mir gefiel auch nicht, mit welcher Begeisterung das Kind auf meinen Kopf deutete. »Schöne Haare hat Oskar, oder?« sagte Moni zärtlich. »Wir fahren gleich nach Hause.« »Gute Besserung und eine angenehme Heimreise.« Ich vergrößerte die Entfernung um einen weiteren Meter. »Gleich, noch nicht. Lass uns erst mal verschnaufen.« Sie ließ das Kind auf den Boden. Es rappelte sich auf und machte sich auf den Weg zum nächsten Papierkorb. Anstatt einzugreifen, lehnte sich Moni zurück und schloss die Augen. Ihr Gesicht war mit einer dicken Puderschicht überdeckt. Der rot angemalte Mund erinnerte an eine Geisha. Ich hatte noch nie eine so müde Person gesehen. Das Kind fischte einen zusammengeknüllten Zettel aus dem Papierkorb und machte sich brabbelnd auf den Weg in den angrenzenden Flur. Es rannte gegen ein paar Beine und plumpste auf den Windelhintern. Ich schaute kurz hin und richtete mich sofort auf. Ich hatte gewusst, dass dieser Moment eines Tages kommen würde. Ich war darauf eingestellt gewesen, viel länger zu warten, Monate oder, wenn es sein musste, Jahre. Dass es bereits jetzt passieren würde, hätte ich nicht zu träumen gewagt. Der Mann, der gerade um die Ecke gebogen war, machte einen großen Schritt über das Kind hinweg und stand damit direkt vor mir. Er blickte sich suchend um, als müsste er sich erinnern, wohin er wollte. Er hatte, wie mir längst von den Fotos bekannt war, lange, zum Pferdeschwanz zusammengebundene Haare. Er trug die Cowboystiefel, die in allen Artikeln über ihn beschrieben worden waren. Es hatte, als er die Fields-Medaille gewonnen hatte, ziemlich viele Reportagen über ihn gegeben. Vor ihm hatte nur ein Deutscher diese Auszeichnung bekommen. Kein Journalist war in der Lage gewesen, sein Interessensgebiet halbwegs korrekt zu beschreiben. Weil es um Dimensionen ging, wurden sofort Vergleiche mit Science-Fiction bemüht, die mit der tatsächlichen Forschung nichts gemein hatten. Dabei war die Ente Dimension genauso real wie die Tatsache, dass die meisten von uns zwei Daumen hatten. Sein Gesicht hatte ich mir jünger vorgestellt. Als Preisträger war er 35 Jahre und 10 Monate alt gewesen. All die Fotos, die es online von ihm gab, schienen aus dieser Zeit zu stammen. Danach war es still um ihn geworden. Ich hatte gelesen, dass er über 10 Jahre in den USA und Australien geforscht hatte. Erst im vergangenen Jahr war er nach Deutschland zurückgekehrt, und zwar an die Universität, an der er schon als Schüler seine ersten Vorlesungen gehört hatte. Sekunden nach dieser Nachricht hatte ich gewusst, wo ich mich immatrikulieren würde. Das Geräusch der Cowboy-Stiefel-Absätze hatte Moni aus ihrem Sekundenschlaf gerissen. Sie öffnete die Augen und schaute sich nach dem Kind um. Dann entdeckte sie den Mann. »Oh«, sagte sie. »Hallo, Daniel.« Der Mann sah sie an. Sie stand auf und richtete ihre Kleidung. Was auch immer sie gerade im Gesicht hatte, es war nicht ihr Lächeln. Sie hatte es irgendwo geklaut. Das Schweigen dehnte sich. Dann hörte ich zum ersten Mal live die Stimme von Daniel Johansen, dem berühmtesten lebenden Mathematiker Deutschlands. »Hi there«, sagte er. »Geht's hier irgendwo zum Raum 102?« »Im ersten Stock«, sagte ich. »Logisch, danke.« Seine Augen waren immer noch auf Monis Gesicht geheftet. Dann hob er die Hand zum Abschiedsgruß und verschwand wieder im Flur, aus dem er gekommen war. »Wem gehört das Kind?« schallte es von dort. »Kann es jemand nehmen?« Moni stürzte hinterher und kam mit dem Baby zurück. Selbst die Puderschicht konnte die roten Flecken in ihrem Gesicht nicht verbergen. »Sie kennen Daniel Johansen?« fragte ich.
»Wer kennt ihn nicht?« sagte Moni. »Tschüss, Kleiner. Ich habe Püppi versprochen, noch beim Kinderarzt vorbeizuschauen.«
Ich hätte selbstverständlich an jeder Universität in Deutschland studieren können. Ich hätte natürlich auch an die renommiertesten Universitäten der Welt gehen können, aber ich hatte einen Grund, genau hier zu sein. Seit mein Google Alert mich über Daniel Johansens Rückkehr nach Deutschland informiert hatte, hatte ich mir vorgenommen, meine Abschlussarbeit bei ihm zu schreiben. Auf diese Chance hatte ich lange warten müssen. Seit der Verleihung der Fields-Medaille an Johansen waren 18 Jahre vergangen. Die erste Berichterstattung darüber datierte vor meiner Geburt. Als ich von meinen Eltern die Privilegien der Online-Recherche bekam, waren die meisten Artikel bereits wieder aus den frei zugänglichen Internetarchiven verschwunden. Die vereinzelten Treffer führten zu Fehlermeldungen. Meine Mutter fuhr mit mir zu Verlagshäusern und trank Kaffee mit dem Chefredakteur, während ich im Archiv Kopien der Reportagen und Porträts erstellte, die sich in Nebensächlichkeiten verloren. Daniel Johansens Lieblingsbücher und Whiskysorten, sein Fitnessprogramm, seine internationale Forschung schien dagegen streng geheim, so gründlich ich auch nach Hinweisen auf deren Inhalte suchte. Johansens neue Professur in Deutschland war der überregionalen Presse, wenn überhaupt, nur eine kleine Meldung wert gewesen. Mir war es recht. Ich war schon immer ein Anhänger des exklusiven Wissens. Ich hatte mein Studium genau geplant. Mir ging es nicht darum, genügend Punkte bei den Hausaufgaben zu sammeln und die Klausuren zu bestehen. Das verstand sich von selbst. Ich hatte ein anderes Ziel. Ich wollte mir die Grundlagen so schnell wie möglich draufschaffen. Ich brauchte die solide Basis aus Analysis und linearer Algebra, Zahlentheorie, Kombinatorik und Topologie. Und ich wollte sie rasch, bevor Daniel Johansen noch auf die Idee kam, nach Neuseeland auszuwandern und ich ihm über viele Zeitzonen hinweg würde folgen müssen. Sobald ich mir die Grundlagen der Hochschulmathematik angeeignet hatte, wollte ich anfangen, mich endlich ausführlich mit Daniel Johansens Forschung zu beschäftigen. Ich wollte schnellstmöglich mit ihm ins Gespräch kommen und ihn um ein Thema für meine Bachelorarbeit bitten, idealerweise ein Baustein seiner Forschung, den er mir überlassen würde, um unsere Namen für immer miteinander zu verknüpfen. Vielleicht würde ich sogar in der Lage sein, ihm etwas von meinen eigenen Ideen vorzuschlagen. Ich hatte Johansens Namen als Erstprüfer auf dem Deckblatt meiner ersten akademischen Abschlussarbeit fest eingeplant. Natürlich war mir beim Studium seiner Homepage nicht entgangen, dass er sich zwar gern beim Nachdenken über Mathematik fotografieren ließ, in den letzten Jahren aber keinen einzigen Bachelorstudenten betreut hatte. Ich war es gewohnt, eine Ausnahme zu sein. Moni hatte eine sympathische, eher seltene Eigenschaft. Sie akzeptierte meine intellektuelle Überlegenheit ohne einen Hauch von Zweifel. Ich hatte bereits begonnen, ihr Anregungen zur Lebensführung zu geben, die ihrem Alltag Struktur und Effizienz geben sollten, zum Beispiel sich eine feste Routine zuzulegen. Zwar war sie meist nicht in der Lage, die Hinweise umzusetzen, aber sie begegnete ihnen mit der angemessenen Bewunderung. Wenn mir jemand gesagt hätte, dass ich irgendwann von jemandem Noten bekomme, der mein Enkel sein könnte, murmelte sie, während unser Tutor Raphael sich an der Tafel abmühte. Schon wieder jemand, der so jung und so genial ist. Ich weiß nicht, ob ich mich wie ein Kleinkind fühlen soll oder im Gegenteil total senil. Der Unterschied liegt doch nur in der Prognose. Dass Moni mich und Raphael in einen Topf warf, versetzte mir einen Stich. Sie zu betreuen kostete Kraft, die mir niemand ersetzte. Moni hatte zum Beispiel immer Hunger und redete darüber. So passierte es schon mal, dass ich über die häufigen Fehlerquellen bei Induktionsbeweisen sprach und sie darüber, dass es in der Mensa an diesem Tag Pfannkuchen und Milchreis gab. Dies brachte mich aus dem Konzept und hatte zur Folge, dass auch ich mehr Hunger als gewohnt hatte. Moni packte ihre Tupperdosen aus und hielt sie mir hin. Gute Snacks gehörten zu ihren überraschenden Stärken. Irgendwann hörte ich auf, den Fliederduft wahrzunehmen, was nur bedeuten konnte, dass ich dabei war, mich an sie zu gewöhnen. Die dampfenden, wuseligen Mensa-Räume mit den Schlangen vor den Essensausgaben betrat ich nur aus Höflichkeit und Respekt vor Monis Alter, ihrem Hunger und ihren offensichtlich begrenzten Mitteln. Dort nahm ich einen Kamillentee und versuchte, den Ärmel vor der Nase, den Aufenthalt zu überstehen, während Moni neben mir schnell aß, noch schneller redete und die Reste von Moussaka oder Lasagne in eine mitgebrachte, von mir bereits geleerte Tupperdose einpackte. Ihre Wortbeiträge umfassten ein breites Themenspektrum, das bei ihrem Erstaunen über universitäre Gepflogenheiten begann. Warum fängt die Vorlesung um 7:45 an, wenn im Verzeichnis 8 Uhr steht? Und immer wieder bei den Inhalten endete. Einmal hatte Moni sich die ganze Mittagspause lang nicht darüber einkriegen können, wie sie endlich das Wesen der Null erfasst hatte, nachdem Professor Newman eine Vorlesung lang bewiesen hatte, dass Null gleich Null war. Es ist ein neutrales Element der Addition. Ist es nicht verrückt, Kleiner? Manchmal wartete ich auch draußen. Wenn Moni nicht da war, verließ ich in den Pausen den Campus, um in einem Café in einer nahegelegenen Einkaufsstraße einen Rooibos-Tee zu trinken. Manchmal kaufte ich mir ein veganes Croissant oder eine Rosinenschnecke. Hierher verirrten sich kaum Erstsemester, da sie noch damit beschäftigt waren, die Angebote des Campus zu erkunden. Hier trafen sich Professoren mit anderen Professoren auf einen Kaffee. Sie kamen mit ihren internationalen Gästen oder mit ihren semi-heimlichen Geliebten. Vielleicht würde ich eines Tages genau hier mit Daniel Johansen die Fortschritte meiner Bachelorarbeit besprechen. Ihn selbst hatte ich allerdings in diesem Café noch nicht gesehen. Dafür viele andere, deren Vorlesungen ich besuchte oder deren Gesichter ich von der Homepage der Universität kannte. Professor Herbst, bei dem ich lineare Algebra hörte, trank hier zum Beispiel mittags einen Cappuccino. Ich hatte ihn schon mehrmals dabei beobachtet. Sein Name war längst in meinen Unterlagen, weil Daniel Johansen ihn in einem Interview als seinen Mentor erwähnt hatte. Bei Herbst hatte er bereits zu Schulzeiten Privatstunden der Hochschulmathematik genommen. Ich hatte viele Fragen an Professor Herbst. Er hatte ein freundliches, deprimiertes Gesicht mit leuchtenden blauen Augen und einen kaum hörbaren osteuropäischen Akzent. Seine erste Vorlesung hatte er mit der Behauptung eröffnet, dass lineare Algebra eine Ansammlung von Trivialitäten sei. Seine Übungsblätter waren so einfach, dass nahezu jeder die erforderlichen 50% schaffte und noch niemand geweint hatte, obwohl das Semester bereits seit Wochen lief. Laut seiner Homepage betreute Herbst regelmäßig Abschlussarbeiten. Zwar hatte ich keinen Plan B für den unwahrscheinlichen Fall, dass Daniel Johansen die Betreuung meiner Bachelorarbeit ablehnen würde, Professor Herbst war aber mein Plan C, D und E. Ich saß neben Herbst auf einer Bank am Fenster, den Straßentrubel im Rücken und wartete auf mein Getränk sowie auf die Gelegenheit, ein Gespräch zu beginnen. Ich wollte zu gern wissen, was er mit seiner Tendenz zur Unterkomplexität einem Genie beigebracht haben konnte. Bei drei identischen Gelegenheiten hatte ich die Zeit als noch nicht reif erachtet. Während der vierten drehte sich Herbst zu mir. »Ist das nicht Ihre Kommilitonin?« Er deutete in Richtung Theke. »Ich kenne niemanden in meinem Semester«, sagte ich, geschmeichelt, dass er mich nach den zwei Wortmeldungen in seiner Vorlesung wiedererkannt hatte. »Aber Sie sitzen doch immer zusammen und sie winkt Ihnen gerade.« »Ausgeschlossen.« Ich schaute dennoch hin. An der Kaffeemaschine stand eine Frau in einem so grellen Kleid, dass ich die Blickrichtung bis dahin zur Schonung meiner Netzhäute vermieden hatte. Auf dem Stoff war ein Dschungel explodiert, irgendwas mit Lianen, Affen, Tigern, alles durcheinander. Mir wurde schwindelig. »Sehen Sie sie auch?« stammelte ich. Herbst kniff die Augen zusammen und legte den Kopf schief. »Durchaus.« »Was macht sie da?« »Wonach sieht es denn aus?« fragte Herbst. »Ich vermute eine Korrelation zu dem Aushang Aushilfe gesucht, der nicht mehr da ist. Durchaus sinnvoll, eine Arbeit in der Nähe der Universität anzunehmen. Ich weiß nur nicht, wie ich sie ohne Angst prüfen soll, dass sie anschließend meinen Kaffee vergiften könnte.« »Kein Wunder, dass sie keine Zeit hat zu lernen.« Ich wurde mit einem Mal wütend. »Sie verplempert ihre Ressourcen, während ich für uns beide die Lösung abgebe. Ich bin für sie zu einem Betrüger geworden. Meinetwegen hat sie schon mehrmals die volle Punktzahl für die Hausaufgabe in ihrem Notenspiegel stehen, übrigens auch in ihrem Fach. Regt sie das gar nicht auf?« »Geht so«, sagte Professor Herbst. »Solange Sie es mir nicht ins Gesicht sagen.« »Sie wird zur Klausur zugelassen und dann abstürzen. Es ist grausam.« »Das werden wir sehen«, sagte Herbst. »Kämen Sie denn in Ihrem Alter und in Ihrer Verfassung auf die Idee, professionelle Ballerina zu werden?« fragte ich. »Sie trauen mir ja gar nicht zu«, sagte Herbst. »Ich fühle mich diskriminiert.« Ich erschrak kurz, merkte dann aber an den Lachfältchen um Herbsts Augen, dass er es eventuell doch nicht ernst meinte. Er schien nichts ernst zu nehmen, nicht seine Lehre, vermutlich auch nicht seine Forschung. Ich mochte es nicht, wenn anspruchsvolle Konzepte der Allgemeinheit leicht zugänglich gemacht wurden. Mathematik war nicht Literatur. Man konnte sie nicht in einem Satz zusammenfassen und behaupten, das Wichtigste sei immer noch drin. »Ist lineare Algebra wirklich eine Ansammlung von Trivialitäten?«, fragte ich. »Korrekt«, sagte Herbst. »Wenn Sie lineare Unabhängigkeit verstanden haben, verstehen Sie alles andere auch.« Darüber musste ich nachdenken. »Guck dich an«, sagte Monis Stimme über meinem Ohr. »Knüpfst gleich die richtigen Kontakte. Ihr Cappuccino, Professor. Dein Tee, Kleiner. Geht aufs Haus.« Sie reichte mir einen Kamillentee, den ich noch gar nicht bestellt hatte. Ich nahm die Tasse schweigend entgegen. Herbst lächelte Moni an. »Ich habe Sie heute in meiner Vorlesung vermisst, aber Sie haben nichts Wesentliches verpasst. Lesen Sie einfach die Seiten 11 bis 14 im Skript nach.« »Das Gute ist, dass alle einen Bogen um uns machen«, sagte ich zu Moni bei unserem nächsten gemeinsamen Mensagang. »Wir sind ja auch die Einzigen, die nicht bei der Kneipentour in der Erstiwoche dabei waren«, seufzte Moni. »Es gab eine Kneipentour?« Ich verzog das Gesicht.
Kein Wunder, dass kaum jemand hier ernsthafte Fortschritte zeigt. Und Sie haben wirklich Hunger. Moni belud ihr Tablett mit Gulasch, Nudeln, einem wilden Mix von der Salatbar und einem riesigen Stück Schokoladenkuchen. Ich trug meine Tasse mit dem Teebeutel, der im lauwarmen Wasser dümpelte. Sie stellte ihr Tablett auf einem besetzten Tisch ab. Ein Mann, der bereits dort saß und mit einer erstaunlichen Geschwindigkeit eine Reispfanne in sich hineinschaufelte, rückte seinen Teller zur Seite. Er sah aus wie einer dieser Obdachlosen, die sich an kalten Tagen im Uni-Gebäude aufwärmten. »Was machst du?« Ich hielt die Tasse fester umklammert. »Dort drüben ist noch frei.« »Setz dich, Kleiner.« Moni rückte einen Stuhl in meine Richtung. »Wir beide sollten mehr unter Menschen kommen, und wenn ich wir sage, meine ich du. Das ist Tom. Tom, das ist das junge Genie, von dem ich dir erzählt habe.«
»Man kennt dich«, sagte Tom mit vollem Mund.
Erschüttert nahm ich Platz. Tom hatte lange Haare, die in seiner Reispfanne hingen. Es dämmerte mir, dass ich ihn tatsächlich schon in unseren Vorlesungen gesehen hatte. Meist trug er, wie ich mich jetzt erinnerte, einen Dutt. »Guten Tag«, sagte ich höflich. »Ich glaube, ich habe gleich einen wichtigen Termin.«
»Red keinen Unsinn.« Moni hielt mich am Ärmel fest, nahm aber die Hand nach meinem irritierten Zucken wieder weg. »Du hast noch keine Gruppe für das Projekt und Tom und ich brauchen jemanden.«
Mein Mund klappte auf.
»Welches Projekt? Welche Gruppe? Wir sind doch nicht in der Grundschule.«
»Wir haben dich bereits bei uns eingetragen. Hier ist unsere Gruppenaufgabe.«
Tom hielt mir sein Tablet unter die Nase.
»Eine Party mit N-Gästen ist in vollem Gange«, las ich widerwillig. »Wie hoch ist N, damit es wahrscheinlicher ist, dass zwei der Gäste am selben Tag Geburtstag haben, als dass niemand am selben Tag Geburtstag hat?«
»Das ist Stochastik«, sagte ich.
»Was hat es mit den Inhalten der Vorlesung zu tun?«
»Newman liebt Knobelaufgaben«, sagte Tom. »Ich würde schätzen, ab 180 Leuten.«
Moni schüttelte den Kopf.
»Weniger.«
»Viel weniger«, sagte ich gereizt.
»Warum?«
Tom schob den leeren Teller von sich, warf die Haare zurück. »Das Jahr hat 365 Tage. Einfach durch zwei geteilt. Was gibt's zu lachen?«
»Sorry, ich konnte gar nicht mehr damit aufhören.«
»Ich muss jetzt zur Arbeit.« Moni klappte die Tupperdose zu, die ich vorher leer gegessen und in die sie die Reste ihres Mittagessens umgefüllt hatte.
»Ins Café?«
Ich wurde panisch, dass sie mich mit diesem Typen allein ließ.
»Schön wäre es. Ihr könnt die Aufgabe zu zweit weiter besprechen.«
Schon stöckelte sie davon. Tom schaute ihr hinterher.
»Krasse Frau«, sagte er.
»Sie hat Enkel.« Plötzlich machte ich mir Sorgen, er könnte Moni gegenüber unehrenhafte Absichten haben. Zwar war sie alt, aber er war es auch.
»Ich weiß«, sagte Tom. »Kinder, Enkel, Männer, das ganze Paket. Also, wie groß ist N? Wollen wir es googeln?«
Ich verstand nicht, was er von mir wollte. Ich hatte schon mit Kommilitonen in meinem Alter wenig zu besprechen. Ich hatte keine Lust, über die Benotung der Übungsblätter zu jammern oder zu diskutieren, welcher Prof besonders unfaire Klausuren machte. BAföG war auch nicht mein Thema. Ich wollte niemanden bitten, für mich die Tafel abzufotografieren, wenn ich es nicht zur Vorlesung schaffte. Ich war einfach da. Ich konnte nicht einmal auf die Verkehrsbetriebe mitschimpfen, weil ich zu Fuß zur Uni kam. Das Gespräch mit Tom kam mir so absurd vor, als würde ich versuchen, mit einem Baum über eine Staffel Superman zu diskutieren. Aber selbst eine Platane hätte bei dieser Aufgabe hoffentlich nicht einfach irgendwas durch zwei geteilt. Wir wissen zu wenig über die Intelligenz der Pflanzen.
»Grüßen Sie Ihre Familie von mir«, sagte ich zu Tom, räumte schnell meine Teetasse in den Abstellwagen und ging nach Hause.
Meine Eltern hatten mir die Wohnung in einer dreistöckigen Altbauvilla möbliert zur Verfügung gestellt, um den Umzug möglichst unkompliziert zu halten. Einrichtungsgegenstände interessierten mich sowieso nicht. Ich wollte nur keinen Dreck und keine Farben. Ich hatte eine Küche, in der ich wunschgemäß eine kleine Pfanne für den Tofu und einen Topf für Erbsen und Reis vorgefunden hatte. Im Schrank lagen zwei Sätze cremeweiße Bettwäsche aus Seidensatin. Ich lag auf dem Rücken und sah zu, wie das Display meines Handys aufleuchtete und Lichtflecken an die hohe Decke warf. Das Erste, was Tom mit meiner Telefonnummer gemacht hatte, war, mich ungefragt dem Gruppenchat des Studiengangs hinzuzufügen. Nach 10 Minuten ertrug ich die Kakophonie nicht mehr und trat wieder aus. Aus dem Dreierchat mit Tom und Moni fand ich keinen anderen Ausweg, als ihn lautlos zu stellen. Dennoch musste ich ab und zu mitlesen, unfreiwillig tief hineingezogen in die Abgründe studentischen Nachtlebens. Es war bereits 1 Uhr nachts und es fand eine rege Diskussion statt. Tom begriff nicht, warum seine Faustregel, alles, was er sah, durch zwei zu teilen, diesmal nicht zu einer Lösung führte.
Moni hatte, belegt durch komplizierte Skizzen, unterschiedliche Kombinationen für diverse N durchprobiert. Ich musste ihr zugute halten, dass es für eine ungebildete Frau eine schlaue und vor allem fleißige Idee war. Auf die Art und Weise konnte sie endlos weitermachen. In Sachen Lösung trat sie damit zwar auf der Stelle, konnte aber zumindest Toms denkfaule Vermutung widerlegen. Irgendwann hielt ich es nicht mehr aus. Hinweis: Was ist hier das Gegenereignis? Tippte ich in den Chat. Tom: Huch, da ist ja jemand wach. Moni: Haben wir dich geweckt, Kleiner? Tom: Was ist überhaupt ein Gegenereignis? Soll ich euch die Lösung sagen? Tippte ich. Tom: Ja. Moni: Nein. Ich: Warum nicht? Moni: Ich will selber drauf kommen. Tom: Wie heißt er nochmal? Oscar? Sag's mir im Zweierchat. Ich muss morgen um 7 raus. Das heißt schon heute. Ich hatte keine Lust auf den Zweierchat mit Tom. Ich drehte das Handy um, damit mich das Leuchten nicht weiter störte. Es war wie bei einem schlechten Tischtennisspiel zuzuschauen, bei dem einer der Spieler ständig den Ball verlor. Man hatte Lust, ihn mit seinem eigenen Schläger zu verdreschen. Ich hatte die Antwort auf das berühmte Geburtstagsparadoxon in der 7. Klasse bewiesen. Am Morgen brauchte ich eine Weile, um den Wecker zu hören, obwohl ich sonst von allein wach wurde. Ich griff nach dem Handy. Der Chat quoll mit 200 Nachrichten über. Ich scrollte über eine Flut an Skizzen und abfotografierten handschriftlichen Rechnungen, bis schließlich die Zahl 23 auftauchte. Moni hatte sich gegen 3 Uhr nachts zur richtigen Lösung durchgekämpft, brauchte aber noch fast eine Stunde, um sie Tom zu erklären. Ich zog mir die Hausschuhe an und wankte ins Bad. Ich hatte das miese Gefühl, einen wichtigen Aspekt der Mathematik bislang übersehen zu haben. Ich stand auf dem Balkon und schaute zu, wie Frau Horn, die Hausmeisterin des Anwesens, das Herbstlaub zusammenrechte. Sobald sie mich erblickte, wurden ihre Bewegungen schneller und fahriger. Es war ein warmer Tag und ich zog mir einen Fleecepulli, meine Mütze und Handschuhe an und stützte mich mit meiner Teetasse auf die Brüstung, um den Strom der ersten Vorlesung vorbeiziehen zu lassen. Professor Chow kam sowieso zu spät. Ausreichend Sitzplätze gab es ab der 2. Woche in allen Mathevorlesungen. Ich entdeckte Moni in dem Pulk, der innerhalb von Sekunden den Bürgersteig vor meinem Haus verstopfte. Sie war das grellste Blond, das bissigste Rosa, das unnatürlichste Grün. Die Absätze klackerten auf dem Kopfsteinpflaster, das raue Lachen erklang unter meinem Balkon. Was hatte sie überhaupt zu lachen? Mit wem unterhielt sie sich? Hatte der Landstreicher Tom etwa dieselbe Bahn genommen? Welcher blaue Kopf lief da neben ihr, wo ich doch auf dem Balkon stand und hinunterschaute? Rief jemand Monis Namen? War sie gerade dabei, jemandem lautstark die Lösung des Geburtstagsparadoxons zu erklären? Meine Handflächen wurden feucht. Es war, als hätte Moni mir einen Zehner aus der Tasche geklaut und jemand anderem zugesteckt. Dabei hatte ich, wenn ich ganz ehrlich war, gar nichts zu ihrer Lösungsidee beigetragen. Moni war bereits außer Sichtweite. Ein paar Minuten später trat eine zierliche, schwarz gekleidete Gestalt aus dem Pulk heraus und blieb allein auf dem Bürgersteig unter einer Laterne stehen. Die angeleuchteten Regentropfen umgaben ihren Körper wie eine strahlende Wolke. Ich schaute auf die Uhr, kippte meinen Tee hinunter und war wenig später mit meinem Rucksack auf der Straße. Die Gestalt in Schwarz stand immer noch da. Der Strom war abgeebbt. Ihr Blick streifte mich, das Haus, wieder mich. Ich hatte noch nie so ein Gesicht jenseits eines Bildschirms oder einer Buchseite gesehen, mit riesigen, schmalen Augen wie in einem Anime. Die Person setzte sich langsam in Bewegung, immer wieder etwas auf ihrem Handy abgleichend. War sie auch im ersten Semester? Hatte sie die ersten Wochen gefehlt? Ich überholte sie und bog um die Ecke. Ich war sicher, dass ich sie in unserem Fachbereich nicht wiedersehen würde. Sie war definitiv zu schön. Moni sah furchtbar aus. Ihr Gesicht wirkte aufgedunsen. Die Puderschicht schien dicker als sonst und konnte die Ringe unter den Augen doch nicht ganz abdecken. Das Rot auf den Wangenknochen und das Blau auf den Augenlidern hatte sie dafür intensiviert. »Das Studium bekommt Ihnen nicht gut«, sagte ich. Ursprünglich hatte ich vorgehabt, ihre Lösung des Geburtstagsparadoxons zu kommentieren. Die Aufgabe war nicht schwer. Aber Moni, die entweder gar keine Schulbildung genossen hatte oder sich nicht mehr an sie erinnern konnte, hatte sich ohne die Grundlagen der Wahrscheinlichkeitsrechnung und der Kombinatorik durchgebissen. Eine überdurchschnittliche Portion Beharrlichkeit ersetzte bis zu einem gewissen Grad den mathematischen Sachverstand, aber irgendwann trennte sich auch hier die Spreu vom Weizen. Diejenigen, die nur fleißig oder nur talentiert waren, fielen auf die Nase.
Zurück blieben nur diejenigen, die talentiert und fleißig zugleich waren. »Sie sehen furchtbar aus«, sagte ich. Das Blau der Lider zeigte sich und verschwand wieder. Die Wimperntusche war schon mal präziser aufgetragen gewesen. »Guck dich doch selbst an«, sagte sie. »Schauen deine Eltern gar nicht nach dir? Ich bin kein kleines Kind mehr.« Ich setzte mir eine FFP2-Maske auf. Die Räume waren schlecht gelüftet und die Feuchtigkeit stieg von den regennassen Sachen in die Luft, was wiederum Tröpfchen- und Schmierinfektionen begünstigte. Ich setzte mich weg von Moni, die sich immer wieder die Nase putzte und die benutzten Papiertücher in ihre Tasche stopfte. Das war mir dennoch lieber als die vergeblichen Versuche anderer Kommilitonen mit ihrem biologischen Material den Papierkorb zu treffen. »Lässt du mich allein?« rief Moni mir hinterher. »Sie sind alt genug«, antwortete ich. Kaum saß ich zwei Reihen weiter in einem wohltuenden Abstand zu ihr und den anderen, wanzte sich ein Mädchen mit Brille und Schal an Moni heran. Die beiden begrüßten einander wie alte Freundinnen und beugten sich über ein Blatt Papier. Moni schrieb etwas auf, deutete immer wieder darauf und das Mädchen nickte eifrig. Es konnte sich nur um ein Kuchenrezept handeln. Ich setzte mich noch einmal um, um mir das alles nicht ansehen zu müssen. Die nächste Vorlesung war Numerik. Sie war in einen Neubau verlegt worden, den sich die mathematische Fakultät mit der Physik und der Informatik teilte. Ich folgte dem Tross der Erstsemester, als ich wieder die Anime-Person auf dem Bürgersteig sah. Sie stand abseits neben einem Bürofenster, dessen Neonlicht die schmale Gestalt aus dem allgemeinen Grau herausgriff. Als hätte sie meinen Blick gespürt, machte sie einen Schritt zur Seite, in einem aussichtslosen Versuch, mit der Umgebung zu verschmelzen. Ich tat ihr den Gefallen und blickte weg. Der neue Hörsaal war überdimensioniert und roch beruhigend nach einem alkoholhaltigen Desinfektionsmittel. Professor Orloff hatte eine Glatze, in der sich die Leuchtkörper spiegelten. Sein Bart war zu einem langen Zopf mit eingearbeiteten bunten Bändern geflochten und bei jeder Bewegung bimmelten kleine Glöckchen, die irgendwo in der Konstruktion verborgen sein mussten. Die Akustik des neuen Hörsaals war eine Katastrophe. Orloff nuschelte, was allerdings kein Verlust war, da er nur seine Folien vorlas. Eine einfallslose Kompilation aus den Einführungen anderer Fachgebiete. All das konnte ich viel besser in Lehrbüchern, den Folien anderer Dozenten und selbst in meinen eigenen Mitschriften nachlesen. Ich blendete das Gemurmel und das Geklimper aus und begann im Kopf den Beweis für die Irrationalität der Wurzel aus 2 durchzugehen. Es war einer der ältesten mathematischen Beweise überhaupt, bestehend aus wenigen Zeilen, schlicht und elegant und in seiner Einfachheit bereits halbwegs intelligenten Grundschülern zugänglich. Ihn zu wiederholen war wie Etüden spielen. Mr. Brown sagte über solche Beweise, dass sie direkt aus dem Buch stammten, von Gott persönlich herausgegeben. Auf die Idee habe ihn sein alter Freund Paul gebracht, mit dem er so schön über Mathematik reden könne. Wenn ich Mr. Brown fragte, ob er das alles wirklich glaubte, antwortete er: An Gott glauben? Ich weiß nicht. An das Buch? Meistens. An Paul? Auf jeden Fall. Wenn ich wiederum fragte, ob man als Mathematiker der Gegenwart durch neue Entdeckungen an dem Buch mitschreiben könne, sagte Mr. Brown: Seien Sie bescheidener, mein Junge. Man ist schon glückselig, wenn man eine Seite daraus zu lesen kriegt. Doch sein eigenes, kaum sichtbares Grinsen, das sich in den Mundwinkeln als Lachfalten tarnte, weckte meinen Verdacht, dass er seinerzeit nicht so bescheiden gewesen war. Inzwischen war er ein alter Mann, der Tauben zählen und Zuckertütchen sammeln als seine wichtigsten Hobbys angab. Bei unseren ersten Begegnungen hatte ich ihn für einen Obdachlosen gehalten, der menschliche Futterplätze nach liegengebliebenen Pfandflaschen absuchte. Ich war fertig und zeichnete im Geiste das Kästchen, das das Ende des Beweises markierte, als es mich durchzuckte. Ich musste es nicht einmal überprüfen, ich kannte die offizielle Vita von Daniel Johansen auswendig. Sein Geburtsjahr leuchtete grün-rot vor meinem inneren Auge auf. Triggerwarnung für Menschen, die andere Farben mit diesen Ziffern assoziieren. Dies hier ist meine persönliche Synästhesie, aber ist ja auch mein inneres Auge. Daniel Johansen war, wie Moni Kuczynski, 53 Jahre alt. Im Gegensatz zu Menschen konnten Zahlen nicht lügen.
Fabian Busch mit der zweiten Folge aus dem Roman Pi mal Daumen von Alina Bronski. Das Buch ist bei Kiepenheuer und Witsch erschienen, das Hörbuch bei der Audio Verlag. Morgen um 8:30 geht's weiter.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Milat Kupay. Im Streit um den Neuwahltermin zeichnet sich möglicherweise eine Lösung ab. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt hat angedeutet, dass sich Union und SPD auf eine vorgezogene Bundestagswahl im Februar einigen könnten. Dobrindt sagte in der ARD, der Termin könnte vielleicht schon diese Woche verkündet werden. Aus Berlin, Markus Sambale.
Kanzler Scholz wollte die Vertrauensfrage ursprünglich erst im Januar stellen, was auf einen Wahltermin im März hinausgelaufen wäre. Viel zu spät, so lautete die Kritik von CDU-Chef Merz, der die Vertrauensfrage sofort forderte und damit einen Wahltermin im Januar. Jetzt könnte es auf einen Kompromiss hinauslaufen, auf den 16. oder 23. Februar. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt nannte in der ARD einen Termin im Februar gar nicht so abwegig. Damit sei den Interessen der Bürger und der Parteien Genüge getan. Dobrindt sagte aber,